Der Hockeyliga-Podcast. Heute mit Topspieler Paul Dösch und eurem Moderator Lukas Koch. Viel Spaß!
Und da habe ich meinen Eltern erzählt und dann habe ich so eine Woche später eine WhatsApp bekommen von meinem Onkel. Und der hat mir zur Olympiateilnahme gratuliert. Letztendlich hatte ich den größten Sprachfehlanfall, den ich in meiner ganzen Karriere bis jetzt gehabt habe. Das war unglaublich.
Hallo zu Folge 3 unseres Hockeyliga-Podcasts und auch hallo nach Berlin zu Paul Dösch. Hallo Paul, grüß dich.
Hallöchen Lukas, ich grüße dich.
Ja, erste Frage, wie geht's dir?
Mir geht's hervorragend. Ich habe mich den ganzen Tag natürlich darauf vorbereitet, hier mit dir zu sprechen. Mir geht's super, ich hatte einen schönen Tag am Schreibtisch, habe viel Uni gemacht, war gerade noch einkaufen und sitze jetzt hier gemütlich am Esstisch.
Sehr schön, klingt auf jeden Fall gut. Stell dich doch einfach mal kurz vor, damit jeder weiß, wer du heute bist und wem heute alle zuhören dürfen.
Ich bin der Paul Dösch aus Berlin, bin 22 Jahre alt, werde dieses Jahr 23 und ich spiele beim Berliner Hockey Club. Mittlerweile spiele ich beim BHC seit 2 Jahren, davor war ich fast 10 Jahre beim Blau-Weiß. Und ursprünglich habe ich angefangen beim BHC auch Hockey zu spielen, also bin quasi vor 1,5 Jahren zurück zum BHC gekehrt. Und versuche mein Glück auch in der Nationalmannschaft seit einigen Jahren, in der Jugendnationalmannschaft. Durfte jetzt ein paar Mal beim AK damit trainieren und hoffe, dass das da in den nächsten Monaten und Jahren auch weitergeht.
Ich finde, du sagst es sehr schön. Ich versuche mein Glück in der Nationalmannschaft, denn wenn man sich deine Erfolge anguckt, du bist 4-mal Europameister geworden. Da versuchst du nicht nur dein Glück, sondern da hattest du ja, vielleicht ein bisschen Glück, aber auch da ist ja auch schon sehr viel Können dabei. Also stapelst du da nicht ein bisschen tief?
Du hast es gesagt, da ist ja auch immer ein bisschen Glück dabei. Man muss, in der Jugendnationalmannschaft hast du ja auch immer so ein bisschen den Vorteil, wenn du gute Jungs um dich rum hast und wenn du da quasi in einen guten Jahrgang reingerutscht bist. Und das war bei mir zum Glück der Fall. Ich hatte einen wahnsinnig guten Jahrgang, also habe ihn immer noch, den 98er Jahrgang. Und gemeinsam mit den 97er nach oben und den 99er nach unten hatten wir da meistens ein ziemlich gutes Team, mit dem wir aufgelaufen sind in der Jugend.
Über das Thema Nationalmannschaft, da sprechen wir nachher, glaube ich, auch noch sehr ausführlich, denn auch der ein oder andere Weggefährte aus deiner Nationalmannschaftskarriere wird dir nachher eine Frage stellen. Ja, geil. Aber lass uns erstmal ein bisschen über deine Person sprechen. Du hast ja gesagt, du kommst aus Berlin, du hast eine ziemlich große Familie.
Das ist richtig. Wir sind zu 7 insgesamt. Also ich habe 4 Geschwister, bin der zweitjüngste, eine größere Schwester, eine kleine Schwester und 2 ältere Brüder. Bin also ein Sandwich-Kind, aber zum Glück nicht ganz in der Mitte. Also relativ weit unten auf der Nahrungskette, aber es geht.
Wie bist du denn zum Hockey gekommen? Spielen alle deine Geschwister Hockey oder bist du einer der wenigen?
Ich bin mittlerweile einer der wenigen, die Hockey spielt. Es haben tatsächlich alle Hockey gespielt, bis auf meine Eltern. Also alle meiner Geschwister haben sich mal beim Hockey versucht. Die männlichen Kinder aus unserer Familie, also meine beiden Brüder und ich, haben ziemlich lange Hockey gespielt. Die spielen auch immer noch Hockey, die beiden Jungs. Meine beiden Schwestern haben, glaube ich, insgesamt jeweils nur 1-2 Jahre Hockey gespielt. Also die hat das da nicht so lange beim Hockey gehalten. Aber meine Geschwister, also meine 2 Brüder, die sind auch noch Trainer, spielen auch selber noch. Und also sie haben alle mal den Hockeyschläger in der Hand gehabt bei uns.
Wie bist du denn zum Hockey gekommen?
Mein Bruder war, als er klein war, als er 5 oder 6 war, muss man ja in dem Alter mit irgendeinem Sport anfangen. Und dann ist er durch einen Klassenkameraden damals zum Hockey gekommen. Eigentlich wollte der immer Fußball spielen. Dann hat es dem da beim Hockey aber ganz gut gefallen. Und dann ging es irgendwie los, dass wir dann halt irgendwann zum Training mitgeschleppt wurden, weil unsere Mutter natürlich auch nicht wusste, was die mit uns machen soll. Mit 5 Kindern. War das natürlich immer ein bisschen viel und dann saßen wir halt immer beim Training von meinen Geschwistern, saßen wir immer am Spielfeldrand und haben irgendwie rumgedaddelt und selber einen Hockeyschläger in die Hand genommen. Und so ist es dann passiert, dass auch dann Schritt für Schritt jeder mit dem Hockey auch angefangen hat.
Du hast ja tatsächlich beim BHC angefangen mit dem Hockey und bist ja dann zu Blau-Weiß gewechselt. Erzähl mal kurz, wie kam es zu diesem Schritt?
Den Schritt habe ich gemacht, als ich, glaube ich, 11 oder 12 war, also um die in dem Alter. Und das lag eigentlich daran, dass beim BHC damals so eine recht komische Einteilung war, dass man in den Jahrgängen ziemlich doll getrennt wurde. Also es war in dem Jahr, wo man quasi von den B-Knaben zu den A-Knaben hochrutscht. Und dann wurde damals beim BRC ziemlich stark in den Jahrgängen getrennt, dass gesagt wurde, okay, die 97er stellen so die erste Mannschaft, die 98er die zweite Mannschaft. Und soweit ich das in Erinnerung habe. Und das fand ich irgendwie blöd. Und dann hat Blau-Weiß mich irgendwie angefragt über einen Trainer und hatte da die Möglichkeit, bei den Älteren mitzutrainieren. Und das wurde mir natürlich ziemlich cool alles angeboten. Und naiv wie ich war, bin ich natürlich drauf eingegangen. Aber es war total, also es war eine geniale Sache. Also ich habe das nie bereut. Es war richtig, richtig cool.
Ihr habt eine Wahnsinnszeit geprägt in Blau, bei Blau-Weiß. Am Ende waren es ja 3 Titel hintereinander, die du mit deiner Mannschaft gewonnen hast. Darauf gehen wir später noch ein bisschen ein. Bleiben wir noch ein bisschen bei deinem Privaten. Du hast mir ein bisschen was von deinen Eltern erzählt. Und das Interessante ist ja, dein Vater ist ja schon ein sehr hockeybegeisterter Vater. Hast du erzählt, ja, viel bei ganzen Spielen dabei. Und deine Mutter ist ja eigentlich das komplette Gegenteil.
Ja, genau. Mein Vater ist immer... so gut er kann, fährt er eigentlich immer zu jedem Spiel, was ich bestreite. Egal, ob das jetzt irgendwie mit der Nationalmannschaft ist oder mit einem Verein, Auswärtsfahrten. Und meine Mutter ist im Gegensatz dazu relativ selten neben dem Hockeyplatz zu sehen. Also die ist recht unbekannt, so auch bei in meinem Freundeskreis vom Hockey. Da weiß immer niemand irgendwie, wie meine Mutter überhaupt aussieht. Aber das hat irgendwie, ich weiß gar nicht, was das begründet hat. Die hat das immer sehr gerne von zu Hause halt verfolgt. So, die hat sich gefreut, wenn ich dann nach dem Spiel angerufen habe und gesagt, ob wir gewonnen haben oder verloren haben. Aber selber dabei, sie hat mir immer gesagt, dass ihr das zu viel wird, wenn sie da zuguckt und dass sie das zu spannend findet. Ich weiß natürlich, inwieweit das eine Ausrede ist, weil sie keinen Bock hatte, zuzugucken. Aber ich glaube, bei ein paar Spielen war sie auch so. Bei den richtig großen Spielen, bei der Europameisterschaft zum Beispiel in der Halle oder bei der Deutschen Meisterschaft, die wir auch in Berlin hatten, da war sie auch zu gucken. Und die war auch ordentlich fertig so nach den Spielen immer. Also ich konnte das dann schon gut abkaufen, dass das eh ordentlich auf die Pumpe gegangen ist, wenn sie dazu geguckt hat.
Aber ich ziehe da jetzt noch ein bisschen auf eine Geschichte ab, die du mir erzählt hast, was deine Mutter betrifft, was den A-Kader und deine mögliche Olympiateilnahme
angeht. Ja, das war geil. Angeht. Ja, meine Eltern kommen halt beide nicht aus dem Hockey so. Und mein Vater ist mittlerweile schon... halt mit vollem Thema drin, der kennt sich auch ultra gut aus und der weiß auch immer von Nominierungen vor mir Bescheid, weil der gefühlt jeden Tag die Hockey.de-Seite runterstudiert. Und dann kam es halt vor einem Jahr im Winter dazu, als Kais neuer Bundestrainer war, kam es ja zu so einem großen Zentrallehrgang vom A-Kader und da wurde ich dann eingeladen. Ich habe das natürlich meinen Eltern erzählt, dass ich jetzt beim A-Kader eingeladen wurde zu dem Zentrallehrgang, wo halt super viele Jungs da sind, weil es halt einen neuen Bundestrainer gibt, der sich die alle angucken will. Und da habe ich meinen Eltern erzählt und dann habe ich so eine Woche später eine WhatsApp bekommen von meinem Onkel und der hat mir zur Olympiateilnahme gratuliert. Und da wusste ich halt überhaupt nicht, wie das jetzt dazu gekommen ist. Und dann wurde später aufgeklärt, dass meine Mutter das so verstanden hat, dass ich nach Tokio fahre. Also, dass die Nominierung...
Und jetzt stell dir mal vor, die hätte schon Flüge gebucht. Ja. So als Überraschung dir zu Weihnachten. Guck mal, wir haben Flüge gebucht für Tokio.
Das ist geil. Ja, aber das ist schon häufiger vorgekommen, dass meine Mutter sich dann so ein bisschen verirrt. Ich muss auch echt aufpassen, was ich jetzt erzähle, weil wahrscheinlich der Podcast dann auch zu Hause laufen wird, wenn der rauskommt.
Ist doch was total Nettes. Also ich finde es ja total süß. Ich meine, sie war ja wahrscheinlich total stolz. Und
das ist sie immer.
Ja, ist ja Wahnsinn. Also ich finde es total süß. Ich finde es super. Ihr seid ja eine ziemlich große Familie und dich hat, das haben wir auch beide besprochen in unserem Vorgespräch, auch so ein kleines Klischee immer begleitet, denn wir beide haben die gleiche Schulausbildung genossen, denn wir beide sind Waldorfschüler. Erzähl mal ganz kurz, was war für dich so das Prägendste an der Waldorfschule? Weil es ist ja was Besonderes, Waldorfschüler zu sein, was anderes im Vergleich zu anderen Schulen. Und in den Gesprächen mit dir hat man ja schon so ein bisschen gemerkt, okay, es gibt da schon was dich sehr geprägt hat, was du da ja dann auch in deiner Hockeylaufbahn mitgenommen hast.
Ja, ich war 10 Jahre auf der Waldorfschule, meine ganzen Geschwister waren auf der Waldorfschule, meine Mutter ist Lehrerin auf der Waldorfschule, also man kann schon sagen, dass wir so eine Waldorf-Familie sind, auch wenn das jetzt wahrscheinlich bei vielen so ein falsches Bild hervorruft von gehäkelten Oberteilen und gefilzten Mützen und so. Aber
du haust direkt die Klischees raus.
Ich hau's direkt raus, ja, bevor sich die Leute auf den Kopf hören, sich das dann selber zusammenschustern. Nein, die, Zeit auf der Waldorfschule war absolut überragend. Also vor allem so auf deine Frage hinaus, so dieses Gemeinschaftliche, was sich auf der Waldorfschule halt wirklich von der ersten Klasse an so krass begleitet, das hat mir persönlich, im Nachhinein merke ich das, dass mir das auch beim Sport einfach total weitergeholfen hat, dass so wirklich dieser Zusammenhalt in der Klasse mit einer Klassenlehrerin, dass das total doll gefördert wird und dass man total viel gemeinsam macht und auch früh Verantwortung übernehmen muss in der Klassengemeinschaft. Und das hat mir dann gewissermaßen beim Hockey auch total geholfen, so ein bisschen auch in dieselbe Rolle reinzukommen und halt dieses Gemeinschaftsgefühl so total nach vorne zu bringen.
Du bist ja eigentlich bei den meisten Mannschaften und den Turnieren, die du dann bestritten hast mit der Nationalmannschaft, immer Kapitän gewesen. Also ich glaube, eins der größten Highlights war ja die Hallen-EM in deiner Stadt. Ja. Da auch als ja doch junger Spieler die Mannschaft aufs Feld führen. Und jetzt schon direkt die erste Frage, und zwar von einem deiner doch sehr langen Wegbegleiter. Dem durftest du auch mal eine Frage stellen in einem Podcast, in einem anderen Podcast. Wer hätte das gedacht? Wir hören uns die erste Frage von Theo an.
Hallo, lieber Paul. Hier ist der Theo. Es ist mir eine Ehre, dir eine Frage stellen zu dürfen. Und genau, meine Frage ist folgende. Ich habe ja lange mit dir zusammen in den UNAS-Nahmannschaften mit dir als Kapitän gespielt. Und diese Kapitänsaufgabe ist ja nicht immer ganz einfach. Man muss immer die Jungs immer möglichst gut mitreißen. Man muss aber vor allem auch direkt vorm Spiel im Kreis nochmal abschließend die richtigen Worte finden, um die Jungs richtig zu pushen. So, jetzt erinnere ich mich an ein Turnier, U21 Europameisterschaft Finale gegen England. Habe ich vergessen, was du da nochmal im Kreis gesagt hast. Hat mich extrem mitgenommen und gepusht. Und jetzt irgendwie ist mir aber entfallen, was du da gesagt hattest als Ansprache an die Mannschaft. Und jetzt wollte ich dich fragen, ob du mir das nochmal sagen könntest, was du da, welche Worte du da gefunden hast, um uns alle mitzunehmen und uns fürs Finale bereit zu machen. Ja, das würde mich mal interessieren. Und vielleicht weißt du es ja noch. Liebe Grüße aus Mannheim. Hau rein.
Ja, erstmal danke an Theo. Du hast direkt die Hände vors Gesicht geschlagen. Du wusstest direkt, worauf er abzielt.
Ja, ich habe es relativ früh erkannt, worauf er abzielt. Und das Gemeine ist, dass wenn die Leute das hören, wie Theo das gerade vorgestellt hat, die Frage, dann erwarten viele wahrscheinlich jetzt so eine
ultra krasse,
emotionale, epische Rede von mir. Und ich finde das auch sehr, schon fast gemein, dass er mich darauf anspricht. Nein, das war im Endeffekt, glaube ich, eine richtig geile Nummer, weil ich irgendwie, keine Ahnung, das war, als Kapitän habe ich mir immer so, egal in welchem Turnier, bin ich immer schon so in den Gruppenphasen und so, immer wenn ich abends im Bett lag, war immer schon so, okay, was sagst du vorm Spiel morgen und so. Und keine Ahnung, weiß nicht, ob Leute das kennen so, dass man sich dann einen Kopf macht und dann hatte ich mir natürlich vorm Finale auch irgendwie was ausgemacht, so, wollte irgendwie sagen, ja, die 98er, letztes Jugendnationalländerspiel und so. Und letztendlich hatte ich den größten Sprachfehlanfall, den ich in meiner ganzen Karriere bis jetzt gehabt habe. Das war unglaublich. Für Theo zuliebe versuche ich das nochmal zusammenzukriegen. Ich glaube, es war vom Finale und ich habe gesagt, bla bla bla, wir müssen uns jetzt voll zusammenreißen und jeder für jeden und noch 30 Minuten, glaube ich, habe ich gesagt, dann sind wir im Halbfinale. Und dann habe ich schon angefangen zu stottern, weil ich mich natürlich schon voll verbrabbelt habe. Und dann haben alle Jungs mich so angeguckt und dann hat man richtig gesehen, wie bei mir die Pumpe läuft. Und dann habe ich versucht, ich wusste ja gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil ich mich schon so dermaßen versprochen habe. In so einem Moment, wo irgendwie alle Jungs von dir erwarten, dass
das der letzte Push, jetzt muss er kommen.
Ja. Und dann letztendlich haben alle Jungs so angefangen zu lachen und dann habe ich zu Bosshoff. Alter, Bosshoff, mach du mal weiter, ich bin mega aufgeregt, weil ich halt auch übelst aufgeregt war. Und also rückblickend, glaube ich, war das eigentlich das Beste, was ich hätte machen können. Natürlich nicht einstudiert, aber es hat so ein bisschen die Anspannung weggenommen. Also bei mir auf jeden Fall und ich glaube bei anderen auch, weil alle so krass angespannt und so voll aufgeregt waren. Und dann ist, wenn du so einen riesen Fail hast, dann vergisst du halt irgendwie, dass du gerade vor dem Finale stehst und alle haben gelacht und so und das war irgendwie witzig und es wird mir bis heute sehr häufig nachgetragen.
Ihr habt gegen England gespielt.
Das war mal ein cooler Moment. Im Finale, ne? Das war ja gegen England, genau.
Oh Gott, was die armen Engländer gedacht haben müssten. Also sitzen die in ihrem Kreis und mega heißen, auf einmal fängt der deutsche Kreis an zu lachen kurz vorm Finale.
Ja, also im Rückblick, glaube ich, hätte man es nicht besser machen können als Kapitän. Also wer das auf Ansage so machen kann, mit so einem, wer sich das überlebt, Hut ab. Aber in dem Moment war es ein Riesenfail, sehr, sehr lustig und für mich auch sehr unangenehm.
Gehst du bewusst dann immer so auf diese emotionalen Reden im Kreis vor den wichtigen Spielen?
Nee, wie gesagt, also ich versuche mir immer zu überlegen, was ich dann sage. Und letztendlich finde ich dann keine von den Wörtern, die ich mir irgendwie zurechtgelegt habe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir irgendwie Sachen aufschreibe.
Also du guckst jetzt keine Filme an, um dich
zu inspirieren. Nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht.
Was du in der nächsten Rede raushaust.
Nee, überhaupt nicht. Aber ich feiere das auch, wenn ich irgendwie so Serien gucke. Zum Beispiel eine Serie über Man City mit Pep Guardiola. Mhm. Habe ich immer auch die Ansagen von dem immer übelst gefeiert, die der vom Spiel oder eine Halbzeit macht. Und finde das auch überragend, weil du da richtig krass Spieler abholen kannst. Und die Spieler so richtig aufnahmebereit sind in den Momenten. Und weil du da einfach voll viel auch bewirken kannst von einem Spiel, wie die ersten Minuten verlaufen. Und deswegen ist es, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt, den man da auch als Kapitän so auszuführen hat.
Was bedeutet es denn für dich, Kapitän zu sein?
In erster Linie ist es, glaube ich, für den Kapitän ist die Rolle, glaube ich, wichtiger, als irgendwie sie jetzt von außen wahrgenommen wird. Also wenn ich jetzt nicht Kapitän bin in der Mannschaft, dann ist für mich irgendwie der Kapitän, ist das jetzt nicht so ein Riesending, dass der jetzt Kapitän ist und ich sehe den dann nicht auf dem Platz und das erste, weil ich denke, das ist unser Kapitän, sondern das ist eher so, es ist halt, ja, okay, der hat die Binde an, so, aber letztendlich sind ja meistens so die lauten Spieler, es gibt ja meistens ein paar Spieler im Team, die irgendwie die Ansagen machen, die so die Führungsspieler sind und einer davon trägt halt die Binde. Aber wenn man jetzt selber Kapitän ist, versuche ich mir eigentlich immer vorzunehmen, irgendwie die Jungs halt richtig abzuholen, irgendwie, egal ob es auf dem Platz oder auf der Bank ist, ob es im Spiel ist, vorm Spiel, nach dem Spiel, irgendwie, dass man ein bisschen dafür sorgt, dass Sachen halt angesprochen werden, dass man über Sachen redet und dass irgendwie so ein Team-Feeling hochkommt. Ob es jetzt ist irgendwie, dass die Musikbox dabei ist oder dass der richtige Ablauf vom Spiel da ist und dass irgendwie die Leute keine Scheiße bauen vorm Spiel, so ein Theo oder so. Aber das sind, also
die
das sind
wahrscheinlich so die Hauptaufgaben. Mitgegeben, ne?
Natürlich, ja. Natürlich. Aber vor allen Dingen, dein Job ist halt irgendwie eine gute Stimmung im Team zu haben.
Könntest du dir vorstellen, und, Trainer zu werden?
Ja, bestimmt irgendwann. Also jetzt nicht hauptberuflich, was, glaube ich, ein echt geiler Job ist, Hockeytrainer zu sein. Aber für mich, glaube ich, erstmal nichts. Also vielleicht irgendwann, keine Ahnung, wenn ich jetzt beruflich in Schwierigkeiten komme in den nächsten Jahren, was wir natürlich nicht hoffen, kann ich mir auch vorstellen so. Also das ist natürlich immer eine geile Sache, die du halt in der Hinterhand hast. So. Aber ich kann mir schon vorstellen, irgendwann Co-Trainer bei einer geilen Mannschaft zu sein, so. Irgendwie der alte Nationalspieler von früher ist bei uns Co-Trainer und erzählt die ganze Zeit nur Scheiße beim Training. macht sich über einen Haupttrainer lustig und so. Also so die Rolle finde ich halt heute schon echt geil, so von Co-Trainern in einem Team. Finde ich immer voll geil, wenn da halt Leute stehen, die früher auch Hockey gespielt haben, so von denen man irgendwie sich auch so Geschichten anhören kann und so. Das ist schon ganz witzig und das kann ich mir auch schon ganz gut vorstellen, ja.
Wer wäre denn für dich der prägendste Trainer deiner Nationalmannschaftskarriere?
Nur in der Nationalmannschaft?
Ja.
Boah. Also Walli hat mich natürlich am längsten, glaube ich, begleitet. Der war halt immer, gefühlt immer da, so. Auch wenn er jetzt nicht Haupttrainer war, sondern auch in der U18 kam der immer mal zum Lehrgang, hat irgendwie rumgequatscht und Ansagen gemacht. Und ja, ich würde schon sagen Walli. Also ich hatte in der U18 hatte ich auch André Henning, den ich auch überragend fand. Also das ist ja auch jetzt nicht so unbekannt, dass das ein guter Trainer ist. Also der hat ja schon ein relativ gutes Standing so in Deutschland. Und aber im Endeffekt, glaube ich, ist es Walli, weil ich einfach am längsten unter Walli gespielt habe und mich auch als Kapitän halt unter Walli am meisten weiterentwickelt habe, weil ich halt von Walli auch die Verantwortung bekommen habe, zum Beispiel jetzt bei so einer Europameisterschaft in der Halle als Kapitän auflaufen zu können.
Ja, und dieser Walli hat dir natürlich auch eine Frage gestellt.
Oh, das kann lang werden jetzt.
Nee, tatsächlich gar nicht. Also nicht so lang wie Theo. Nee, er hat sich kurz gefasst.
Das überrascht mich.
Aber ja, er hat das Geheimnis seiner grauen Haare gelüftet.
Hallo lieber Döschi. Du bist ja nicht nur berühmt für dein Hochrisikopassspiel und deine Hochrisikodribblings als letzter Mann, sondern damit auch maßgeblich verantwortlich für die meisten meiner grauen Haare. Und es gab ja so einen Moment in unserer Zusammenarbeit, da hat es mir wirklich gereicht. Und ich habe gedacht, wenn das nicht aufhört, dann stecke ich den Döschi einfach vorne in den Sturm und kann wieder in Ruhe schlafen. Meine Frage an dich ist, Wäre das ein erfolgreiches Experiment gewesen, Paul Dösch als Stürmer? Wie viel Knipser-Qualität steckt denn eigentlich in dir?
Ja, also man muss ja dazu sagen, du bist Innenverteidiger.
Ne? Ich bin Innenverteidiger, das ist richtig, ja.
So, und jetzt die Umschulung zum Stürmer.
Zum Stürmer, also ich kann Walli da sehr gut, sehr nachvollziehen. Also mir hat es auch oft gereicht auf dem Spielfeld. ich glaube, es würde... mal so, mal so. Ich sehe mich schon als Stürmer auch in gewissen Momenten, aber eher so der Kreisstürmer, der vorm Tor parkt. Aber das kommt auch daher, dass ich Hallenhockey halt so geil finde und Hallenhockey halt auch so viel vom Tor und viel klein-klein und irgendwie jeden Ball aufs Tor bringt. Und ich glaube, es wäre ein sehr erfolgreiches Experiment, vor allem wenn Walli der Trainer wäre. Ich wäre halt jetzt kein Stürmer, der sich die Bälle an der Viertellinie abholt und dann irgendwelche
Verteidiger überrennt. Über den linken Fuß in den Kreis, AG genau, links oben. Genau,
das sehe ich, also da habe ich, ich bin ja schon ein sehr schneller Spieler, würde ich jetzt behaupten, aber so schnell, dass es für einen Sturm reicht, denke ich nicht. Also ich wäre dann so ein Jonathan Fröschler, weißt du, vom Tor, der sich die Dinger da abholt und aufs Tor knallt, also da sehe ich mich schon. Irgendwann vielleicht.
Vielleicht wäre Hockey 5 dann so die perfekte Sportart für dich.
Das wäre genial, ja.
Soll vielleicht. Ja jetzt kommen.
Ist das so?
Also ja, ich weiß, ich zum Beispiel jetzt mit der, ich darf bei der Schweiz immer so ein bisschen mitmachen und die haben tatsächlich jetzt ein Qualifikationsturnier in der Ukraine für Hockey 5.
Das klingt attraktiv.
Und in Ludwigsburg wird ja jetzt auch ein Hockey 5-Feld gebaut.
Ach geil, das wusste ich überhaupt nicht. Das ist ja lustig. Ja,
siehst du, du musst halt über den Teller rein.
Das wäre was für
du
mich.
Du musst über den Teller hinausschauen.
Auch mal das stelle ich mir ein bisschen vor wie Beachhockey. Da war ich auch sehr gut drin.
Okay, fine. Wie Beachhockey.
Ja, so ein bisschen Tricks, ein bisschen Freestyle, ein bisschen machen, was man will.
Warst du mal auf so einer Beachhockey-DM?
Ja.
Ja? Das kann ich nicht sagen. Hast du gewonnen?
Nee, doch, war ich. Nein, gewonnen nicht. Ich glaube, wir haben am Sonntag früh...
Also, musstet ihr spielen?
Ein schwieriges Spiel für alle, die auf der Beachhockey-DM sind. Da haben wir gegen die Fürste und Olli Korn Gang gespielt, die machen ja immer mit. Und die waren recht fit an dem Sonntag früh, was mich auch überrascht hat und wir irgendwie nicht.
Ja, die hatten halt den Fokus, diesen DM-Titel zu gewinnen.
Das hatten die wahrscheinlich, also, ja. Mm-hmm. Den haben wir verloren am Abend.
Oh, okay. Aber du hattest ja sonst noch einige DM-Titel. Also so ist es ja nicht. Also ein paar hast du ja in deiner Sammlung. Du hast einen ganz tollen Satz gesagt und ich hoffe, ich kriege ihn so hin. Du hattest ja jetzt deine ersten A-Kader-Lehrgänge und dann hattest du gemeint, du musst dir jetzt eine andere Stärke suchen.
Ja.
Jetzt erzähl mal, was meinst du damit?
Naja, das ist ja so, wenn man jetzt in ein neues Team kommt, egal ob man jetzt irgendwie den Verein wechselt oder jetzt zum A-Kader kommt, dann ist man ja neu im Team und dann muss man sich halt irgendwie so ein bisschen auch anpassen und versuchen halt das Beste, was man kann, irgendwie einzubringen, weil sonst hat man ja irgendwie keinen Input fürs Team. So. Und das ist ja auch so die Prämisse in der Nationalmannschaft, dass halt jeder in der Mannschaft irgendwas am besten kann. So. Und da meine Stärken in den letzten Jahren immer auf dieser Mannschaftsführung und irgendwie Führungsspieler sein und dass das immer so meine Stärke war und das natürlich jetzt schwierig ist, direkt bei dem A-Kader umzusetzen, weil es da ja auch ein, zwei Jungs gibt, die das ganz gut machen, habe ich halt gemerkt, also nicht jetzt da erst gemerkt, sondern wusste ich auch vorher, dass ich da halt irgendwie anders punkten muss so und halt mit meinen Hockey-Qualitäten punkten muss. Und das ist mir am Anfang auch super schwer gefallen, halt, weil man eine ganz, ganz andere Rolle im Team hat und weil ich mich halt sehr viel wohler fühle in dem Team, wo man halt dann nach einer Zeit eine gewisse Rolle eingenommen hat und dann halt meine Stärken ausspielen kann. Was halt sind Ansagen machen, andere Spieler besser machen und ein gutes Gefühl verteilen. So. Und das ist halt schwierig in einer Mannschaft, wo man jetzt ganz neu drin ist.
Das ist total, ich finde es total beeindruckend, dass du so reflektiert bist. Auch ja, weißt, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Und das haben ja auch nicht viele. Und da verrennen sich ja dann manche auch so ein bisschen drin.
Ja, also ich finde, das macht auch. Also jetzt abgesehen von mir, sondern dass ich finde, dass bei den richtig guten Spielern, dass man da auch meistens merkt, sodass die halt genau wissen, was sie richtig, richtig gut können und das auch richtig, richtig gut machen und auch richtig oft dann machen. Und das ist dann halt irgendwie das Erfolgsrezept von den richtig guten Spielern, dass sie halt die Stärke, die sie haben, richtig krass austrainieren und einfach richtig gut auf den Platz bringen. So.
Hattest du?
Und natürlich hast du dann auch Spieler, die irgendwie alles können und die brauchst du auch in jeder Mannschaft. Und das ist auch, glaube ich, für einen Trainer das Beste, was es gibt, wenn du Leute hast, die wirklich alles können. Aber letztendlich sind es irgendwie so die Leute, die das Spiel entscheiden, meistens irgendwelche Jungs, die irgendwas richtig, richtig gut können, die entweder richtig gut, also richtig schnell sind, irgendwie irgendein Attribut haben, die sie ja total absetzt von anderen.
Hast du so aus deiner Kindheit ein Sportvorbild gehabt? Ist gar nicht hockeybezogen vielleicht, sondern vielleicht auch sportartübergreifend?
Ich bin ein riesen Per Mertesacker-Fan gewesen. Also immer noch, bis heute. Per Mertesacker, für die, die ich nicht kenne, Weltmeister 2014, Fußballer. Von Arsenal letztendlich, hat er lange bei Arsenal in England gespielt. Und das war so ein großer Schlacksiger, also ähnlich wie ich. Und
kann ich nur bestätigen.
Total gefeiert. Also ich habe den irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Ich glaube, ich habe den irgendwann mal bei FIFA gespielt und habe mit denen immer rumgegrätscht und der hat irgendwie jeden Ball abgefangen, weil der so lang ist. Aber letztendlich richtig gut Fußball spielen konnte der nicht. Ja. Und der hat auch ein richtig geiles Buch geschrieben, das irgendwie so ein bisschen beschreibt, wie er Weltmeister geworden ist, ohne wirklich ein Talent für Fußball zu haben. Und bei dem hat mich irgendwie immer fasziniert, dass der irgendwie so halt genau weiß, dass er eigentlich gar nicht so richtig gut Fußball spielen kann, aber halt trotzdem diesen Weg bis zum Weltmeister geschafft hat, weil er halt irgendwie durch seine Qualitäten richtig krass punkten konnte. Irgendwie, der heißt immer, auch es gibt ja dieses bekannte Interview von dem, wo der
Eistonne.
Ich leg mich jetzt in die Eistonne und so. Und das ist halt, beschreibt ihn halt voll geil. So.
Ja, man muss
weil
ja
er halt sagen, so voll ehrlich ist und voll bodenständig. Und
genau, und er hat ja aber auch in der Vorrunde, wenn ich mich recht entsinne, hat er ja gespielt und wurde ja dann irgendwann auf die Bank gesetzt und hat dann nicht mehr gespielt.
Genau,
und
der
hat
dann nur
war das ja so,
okay, eingewechselt dann.
Es geht hier um die Mannschaft, es geht hier um unser Ziel und ich ordne mich dem unter und das finde ich eigentlich total, total gut.
Ja, ich fand den auch immer echt beeindruckend, so wie der aufgetreten ist.
Und
der fand auch irgendwie immer alles witzig so, das fand ich auch immer so geil an dem, dass der irgendwie auch alles immer mit bisschen Humor genommen hat, so, weil der irgendwie das auch, der meinte auch immer so, ja, es ist halt irgendwie nur Fußball, so. Und das ist halt irgendwie auch eine geile Einstellung, finde ich, so, wenn Fußballer so reflektiert und so cool sind, dass sie sagen, ja gut, es ist halt Fußball so und wenn es jetzt scheiße gelaufen ist, dann ist es halt so, aber es ist ja trotzdem alles gut, so.
Guck mal, jetzt können wir sogar in unserem Podcast heute noch einen Buchtipp raushauen.
Ein Buchtipp?
Ja. Den Buchtipp.
Weltmeister ohne Talent von Per Mertesacker. Unglaublich, also wirklich gut. Es gibt viele Biografien über Fußballer und ich würde sagen, das ist die beste. Das ist auch die einzige, die ich gelesen habe. Also,
aber es gibt viele, ne?
Es gibt super viele, aber das ist die beste.
Sehr schön. Ich würde mal echt gerne wissen, wenn du so Fußballkinder fragst jetzt, wer ist dein Vorbild, wie viele sagen Per Mertesacker? Ich bezweifle, dass es viele sind.
Ich würde hoffen, dass es so eine Community gibt. Ich weiß es aber leider nicht.
Vielleicht gibt es ja so eine
Per Mertesacker Community.
Ja, so ein Instagram-Account.
So
ein
Ultras, weißt du?
So ein Ultras, ja. Du gehst direkt da aufs Ganze.
Natürlich.
Liest du denn allgemein gerne?
Ungern. Also ich lese auch nicht viel. Leider. Na, was heißt leider? Ich mag es halt nicht so gerne. Ich habe ganz viele Bücher mal angefangen und dann wirklich nach 20 Seiten nochmal aufgehört. Weil irgendwie, weiß nicht, kann das nicht so gut. Also ich kann lesen so, aber ich habe dann irgendwie, weiß nicht, immer die Motivation verloren zu lesen und das finde ich auch total schade. Aber es ist halt, wie es ist. Und wenn man es nicht so geil findet, dann muss man es ja auch nicht machen.
Wir gehen jetzt gerade so ein bisschen von der Nationalmannschaft weg, das ist auch gut. Ein bisschen wieder zum privaten Paul. Du hast es noch gar nicht erwähnt, was du denn beruflich machst.
Beruflich? Beruflich bin ich Sportsoldat. Also ich bin seit, das ist mein Beruf.
Das ist eine richtig gute Antwort jetzt gewesen.
Also ich bin seit 2017 in der Sportfördergruppe von der Bundeswehr und mit zum Beispiel auch mit Theo gemeinsam, mit ein paar Hockeyspielern. Und ich studiere aber nebenbei noch Kommunikationswissenschaften in Berlin.
Kommunikationswissenschaften. Was möchtest du denn mal werden? Das ist wirklich so ein Poesiealbum, genau, wenn du groß bist. So eine Frage, was möchtest du später mal werden, wenn du groß bist?
Also ich würde voll gern so in die Marketing-Werbung-Richtung. Das fand ich immer irgendwie total interessant früher und habe auch dann ein Praktikum in der Marketingagentur gemacht, wo ich dann letztendlich nicht so wirklich viel mit dem Thema zu tun hatte, leider.
Warum, was war denn das Hauptthema?
Super. Excel, viel Excel. Aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Nein, aber so dieses Agenturleben und diese Zeit da in der Agentur, es waren 3 Monate, fand ich auch wirklich richtig geil. Auch wenn die Aufgaben an sich, die ich da gemacht habe, relativ ungeil waren so. Aber die Zeit war schon cool und ich kann mir auch gut vorstellen, in so einer Agentur dann irgendwann nach dem Studium oder so zu arbeiten, weil ich auch diesen Bereich Werbung, Entwicklung, Strategie von der Werbung, weil ich das super spannend und attraktiv finde. Ja.
Und das Führen von Teams?
Das Führen von Teams auch gut.
Ja. Passt ja zu dir als,
es passt.
Als Dauerkapitän. wie lang hast du denn noch?
Ich befinde mich im 5. Fachsemester. Bedeutet, eigentlich bin ich nächstes Semester im Bachelor, also müsste ich den Bachelor schreiben, aber ich habe einen Kombi-Bachelor, das heißt, ich mache 2 Fächer gleichzeitig und konzentriere mich in den letzten Semestern eher auf mein Hauptfach, auf Kommunikationswissenschaften. Im Nebenfach habe ich Politik belegt, wo ich nur im ersten Semester zu finden war.
Oh, und ach, du hast es einfach so belegt oder interessierst du dich tatsächlich für Politik?
Mehr als für die anderen Fächer, die zur Wahl standen. Also das war das Problem.
Okay,
nein, alles Politik klar. Ist auch ganz cool so, aber ich habe mich halt in den letzten Semestern jetzt eher so auf meinen Bachelor quasi konzentriert, Kommunikationswissenschaften. Da bin ich jetzt auch im Sommer fertig mit. Und dann ist die Frage, ob ich das Nebenfach nochmal wechsle oder ob ich dann Politik halt durchziehe. Muss dann da noch, ich glaube, 60 Leistungspunkte sammeln, also ungefähr 2-3 Semester. Und schreibe dann meine Bachelorarbeit. Also bin ungefähr in 1,5 Jahren, 2 Jahren durch. Also ein bisschen verzögert.
Klingt ja entspannt, ne?
Das klingt entspannt, ja. Und das ist halt die Möglichkeit, die du hast, wenn du bei der Bundeswehr bist. Da möchte ich jetzt Werbung für machen.
Werbung einmal für die Bundeswehr.
Natürlich, das ist ja meine Aufgabe als Sportsoldat. Nein, das ist halt eine super Sache, wenn man bei der Bundeswehr ist. Seit 2017 bin ich jetzt da und man hat halt wirklich die Zeit und die Möglichkeiten, Hockey zu spielen und nebenbei zu studieren.
Ja, aber das würde ich jetzt gerne mal, sorry, dass ich dich unterbreche, aber das erzähl doch mal wirklich ein bisschen genauer. Wie läuft das ganze Programm da ab? Weil es ist ja wirklich was richtig Besonderes, in der Bundeswehr zu sein. Und es ist ja, du hast es ja eben so ein bisschen scherzhaft gesagt, ich muss da Werbung für machen, weil es ja auch was Tolles ist. Aber es ist ja wirklich was richtig Tolles. Also die Bundeswehr unterstützt euch ja schon krass.
Auf jeden Fall. Und das ist tatsächlich auch ein Aspekt meines Jobs bei der Bundeswehr, Werbung dafür zu machen, weil genau dafür sind nämlich die Sportsoldaten auch so ein bisschen da, dass die Bundeswehr repräsentiert wird nach außen hin. Und genau, es gibt, glaube ich, für Hockeyspieler in Deutschland 15 Plätze. Also es gibt 15 Hockeyspieler, die bei der Bundeswehr angestellt sind. Und es wird, also der Nächste, der quasi in die Bundeswehr reinkommt, der kann erst reinkommen, wenn jemand anderes quasi rausgegangen ist. Mhm. Und da wird man immer jährlich verlängert vom Bundestrainer, dass der verfügt quasi über die Plätze und kann sagen, ob jemand Perspektive hat in der Nationalmannschaft. Und wenn ja, dann kann er in der Bundeswehr bleiben, in der Sportfördergruppe. Und wenn die Perspektive halt verloren geht, durch verschiedenste Gründe, dann wird halt die Bundeswehrzeit quasi beendet und der Platz wird freigegeben für jüngere Hockeyspieler.
Und ihr seid richtig durch diese Grundausbildung gegangen?
Genau, wir hatten eine verkürzte Grundausbildung. Die ging 6 Wochen. Mittlerweile geht sie nur noch 4 Wochen. Also und damals, als die ganzen jetzt ein bisschen Älteren im A-Kader, als sie bei der Bundeswehr angefangen hatten damals, musste man sogar noch 3 Monate in die Grundausbildung, also die volle Zeit. Und damals konnte man nebenbei auch nicht studieren und so. Also das ist schon mittlerweile echt harmlos, so die Ausbildung bei der Bundeswehr. Genau, die Grundausbildung war 6 Wochen. Da war ich mit Theo, Linus, Moritz Rotländer, Leo Harms. Also es war eine sehr, sehr lustige Zeit.
Es klingt auch auf jeden Fall schön. Die letzte private Frage. Und zwar, kannst du dich noch an deinen 18. Geburtstag erinnern?
Ja.
Du fängst jetzt an zu grinsen. Wieso? Du bist jetzt richtig.
Wieso?
Weil, wenn man deinen Instagram-Account, jetzt mache ich mal Werbung für deinen Instagram-Account,
durchgeht, sehr gerne.
Da kommt immer wieder ein ganz treuer Wegbegleiter von dir.
Ja, wer könnte das denn sein?
Wer könnte das denn sein? Ihr habt große Erfolge bei Blau-Weiß gefeiert. Und natürlich, auch wenn ihr jetzt, oder wenn euch Städte trennen, aber Thies schickt dir aus Köln auch eine Frage.
Oh, da freue ich mich besonders.
Moin, Großer. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, wenn du bei so einem tollen Podcast dabei bist, ist es mir natürlich eine ganz besondere Freude, dir auch eine Frage stellen zu dürfen. Und zwar würde ich gerne wissen, ob du dich noch an deinen 18. Geburtstag erinnerst und könntest da vielleicht einmal den Zuhörern erzählen, wie du den so gefeiert hast oder wie wir den gefeiert haben und einmal eine Bewertung deiner Performance abzugeben. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und grüße mir die anderen Jungs. Haut rein.
Jetzt erstmal ganz kurz nochmal zu Thies. Ihr habt ja schon sehr lange zusammen gespielt, oder?
Sehr lange, das stimmt. Thies ist gewechselt zu Blau-Weiß. Er kam ursprünglich von den Wespen, also von den Zehnhofer Wespen aus Berlin. Und ich glaube, er ist gewechselt 2015 ungefähr. Also genau, als wir zu den Herren gekommen sind, der 98er-Jahrgang. Und dann ist er zu uns gekommen, noch mit Louis Gill und Niklas Daubner. Das war so eine Dreierklicke von den Wespen, die wir quasi erworben konnten.
Das hast du sehr schön formuliert.
Ja. Aus freien Stücken sind die zu uns gekommen, zu Blau-Weiß
damals. Wahnsinn, man merkt, du machst irgendwas mit Kommunikation.
Ja, ja.
Herrlich.
Und genau, dann wurden wir, glaube ich, noch einmal Vize-Deutscher Meister auf dem Feld gegen die berühmt-berüchtigte 97er-Gang von Mülheim. Und dann haben wir es geschafft, dreimal hintereinander Deutscher Meister zu werden. Zweimal in der Halle und einmal auf dem Feld. Das war auch echt eine schöne Zeit mit den 98er, 99ern bei Blau-Weiß. Das war echt cool mit einem großen Abschluss, die Hallendeutsche Meisterschaft in Berlin in der eigenen Halle, dass wir die gewinnen konnten. Das war schon echt richtig, richtig geil.
Und nach dem Finale war deine Mama ganz schön platt, weil so emotional
ganz schön platt war die. Da war sie tatsächlich auch da, ja. Das stimmt. Jetzt reden wir genau über die Spiele, wo meine Mutter da war.
Ja, siehst du mal. Jetzt aber mal zur Frage, von Thies.
Ich habe das Gefühl, jeder, der mir eine Frage stellt, der will mir irgendwie schaden.
Ja, aber ist ja, also ich denke mal, Thies wird bestimmt auch irgendwann mal im Podcast vorkommen. Dann kannst du dich revanchieren.
Oh ja, da würde ich mal schauen, ob ich da was finde. Thies ist ja ein Musterschüler. Der hat ja keine Fehler. Mein 18. Geburtstag, von meinem 18. Geburtstag gibt es gar nicht so viele Geschichten, weil ich in meinen 18. Geburtstag reinfeiern wollte. Und dann einen sehr, sehr schönen Abend hatte und dann anscheinend irgendwas Schlechtes gegessen hatte am Tag, dass ich vor Mitternacht leider die Lichter schon aus hatte. Mm. Also es war eine große Party geplant. Mm. Und dann führte wahrscheinlich, vielleicht war da auch ein Kaltgetränk noch dabei, das mich dann ausgenockt hat. Da kann ich mich leider nicht dran erinnern, woran das letztendlich wirklich lag, dass ich um 23:30 auf dem Rasen lag. Aber es war ein super Abend. Also ich glaube, Thies hat auch sehr viel Spaß. Der wurde irgendwann auch noch abgeholt. Im Großen und Ganzen, ohne jetzt hier zu viele Details zu nennen, war es ein sehr, sehr schöner Abend. Aber in den 18. Geburtstag habe ich es leider nicht richtig reingeschafft, reinzufeiern. Aber es wurde noch schön gesungen. Also.
Ja, gut, du hast es halt leider nicht mitgekriegt.
Ich habe es so halb mitbekommen. Ich habe dann geschlafen und dann wurde ganz süß um Mitternacht im Hof gesungen für mich. Das war wirklich im Nachhinein auch sehr, sehr schön und sehr, sehr, sehr niedlich.
Aber es ist richtig gemein von Thies, dass er dir so eine Frage stellt.
Ja, das ist sehr gemein. Vielleicht überlege ich mir was, für wenn er mal hier zu Gast ist.
Wir nehmen uns vor, dass wir Thies auf jeden Fall auch mal in den Podcast...
Nur deswegen müsst ihr ihn
deswegen.
Nur deswegen. Es wird eine ganz kurze Folge. Eine Frage und direkt abmoderieren.
Frage fertig, Thies, sorry. Mehr gibt's nicht. Mehr gibt's nicht zu erzählen. Es ging uns hier jetzt nur um die Frage. Wir heißen ja nicht umsonst der Hockey-Liga-Podcast, denn die Hockey-Liga soll natürlich auch so ein bisschen im Vordergrund sein. Und du hast ja jetzt schon in der Jugend sehr viele Endrunden gespielt. Du hast auch schon einige Bundesligaspiele gemacht. Wenn es etwas geben könnte, was du verändern würdest oder dir wünschen würdest von der Hockey-Liga, was wäre es denn?
Mehr Hallenhockey.
Nein, mehr Hallenhockey. Man merkt richtig, du bist ein richtiger Hallenhockey-Fan. Also Hallenhockey dürfte auf keinen Fall abgeschafft Saison. Werden. Ne?
Hallenhockey ab September bis Mai. Das wäre so. nein, natürlich. Ich glaube, wenn ich was verändern könnte, dann wäre das genau das, was jetzt verändert wurde. Und zwar, dass es mehr K.O.-Spiele gibt. Also dass es, wie gesagt, im Viertelfinale anfängt und nicht erst im Halbfinale. Ja. Weil das finde ich immer echt super cool, wenn man die Möglichkeit hat, im Nachhinein, also im späten Verlauf der Saison, trotzdem noch irgendwie in diese K.O.-Spiele reinzukommen. Und ich finde, das System, was jetzt gerade da ist mit den zwei Sechsergruppen und gerade mit diesem Viertelfinale, finde ich super, super cool. dass nicht nur die ersten vier ins Halbfinale und zum Final vorkommen und die restlichen Mannschaft haben dann quasi Saisonende, sondern dass die Saison da ein bisschen verlängert wird und dass man die Möglichkeit hat, nochmal ins vierte Finale zu kommen, auch wenn man jetzt, sagen wir mal, den Start der Saison ein bisschen verpennt hat oder am Ende viele Punkte verloren hat, sondern dass man da nochmal die Möglichkeit hat, vielleicht auch mal mit einer Überraschung einen großen Gegner in einem Viertelfinale zu schlagen.
Was bedeutet denn allgemein die Bundesliga?
Die Bundesliga bedeutet mir recht viel. Also ich habe letztens mit einem Kumpel darüber geredet, dass man jetzt dadurch, dass seit Oktober keine Spiele mehr waren, hat man so total so die Bundesliga aus den Augen verloren. Da, klar, man verliert so ein bisschen Hockey aus den Augen und es verliert alles so ein bisschen an Wichtigkeit. Aber wenn man jetzt in der Saison steckt, so, dann ist Bundesliga schon eine richtig geile Sache. Also ich fand das immer so geil, wenn man aus der Jugend in den Herrenbereich kommt dann, und so genau diese Saison, wo man noch Jugend spielt, aber auch schon bei den Herren mitspielt. Und dann war immer so geil der Unterschied zwischen so einem Jugendspiel, da gewinnst du dann halt 4-5-1 so in einem Ligaspiel in Berlin. Und bei den Toren freuen sich alle, aber wenn du dann in der Bundesliga ein Tor machst, da rasten halt alle aus, als wenn du bei der deutschen Meisterschaft wärst, weißt du? Und das fand ich immer so geil an der Bundesliga und am Herrenhockey so, dass halt jedes Tor, und das ist bis heute so, dass jedes Tor halt so übelst abgefeiert wird und auf der Bank und auf dem Platz und so, dass jedes Tor halt richtig was bedeutet und das finde ich halt wirklich richtig geil an der Liga. Ich weiß nicht, ob das jetzt an unserem Team liegt oder an den Teams liegt, mit denen ich bis jetzt zusammengespielt habe in der Bundesliga, aber dass diese, und da merkt man auch die Wichtigkeit, die dahinter steckt so in der Mannschaft, dass die Tore einfach wirklich so zelebriert werden und so gefeiert werden, dass da echt was hintersteckt.
Ja, wenn man, ich hatte es dir ja in unserem Telefonat erzählt, wenn man dich googelt oder wenn man nur einen Namen eingibt, dann kommen ein Haufen Zeitungsartikel.
Und das habe ich noch nie gemacht.
Hast du dich noch nie gegoogelt?
Nein, noch nie in meinem Leben.
Das glaube ich dir nicht. Du hast dich doch, komm. Jeder hat sich schon mal gegoogelt. Ja, jetzt komm, jeder hat sich doch schon mal gegoogelt.
Einmal. Ja, einmal. Zweimal.
Ja, okay. Aber man
hat maximal dreimal.
Okay. Lassen wir es so stehen. Aber man bekommt ja wirklich das Gefühl, wenn man dich googelt, du bist so das neue Berliner Hockey-Aushängeschild. Es gibt wirklich unfassbar viele Artikel von dir. Was bedeutet das für dich? Ist das auch so eine Verantwortungsrolle, vielleicht dann auch im Club beim BHC, so voranzugehen und okay, ich bin die neue, du bist ja ein sehr junger Spieler noch, ich bin das neue Gesicht und ich möchte auch, dass Berlin irgendwie, ja, der Hockey-Stellenwert in Berlin anders ist.
Das bedeutet mir auf jeden Fall immer super viel, wenn ich irgendwie so eine Anfrage bekomme oder jemand mit mir ein Interview führen möchte und wenn das dann letztendlich auch in der Zeitung quasi vorkommt oder man es dann im Internet wiederfindet, das bedeutet mir immer super viel. Und ich, beziehungsweise wir in Berlin haben das Glück, dass wir coole zum Beispiel Journalisten von der Morgenpost zum Beispiel haben, die sehr Hockey interessiert sind und sehr Amateursport interessiert sind, dass man da immer sehr viel wiederentdeckt. Und dadurch kommt es wahrscheinlich auch, dass ich ein oder andere Male schon im Internet auftauche, weil halt die Nachfrage hier in Berlin recht hoch ist, so was auch diese Randsportarten betrifft.
Das ist eigentlich richtig cool, weil das ist ja genau das, was Hockey so ein bisschen fehlt, dieser Platz in der Öffentlichkeit. Und gerade in so einer riesen Stadt wie Berlin, gut, ihr habt ja euren Big City Club, Hertha.
Das stimmt.
Der ja auch gerne in der Zeitung auftaucht mit irgendwelchen Sachen. Aber wollen wir nicht zu viel über Fußball reden. Aber es ist ja wirklich auffällig. Also der BHC ist ja schon in der Zeitung sehr präsent. Und das ist ein super, super Zeichen auch nach außen. Also ich glaube hier zum Beispiel in Mannheim ist der MHC nicht so präsent in der Zeitung, wie vielleicht die Fußballclubs aus der 5., 6. Liga, die teilweise in der Samstagszeitung einen großen Artikel haben. Und,
ja, ich weiß nicht, woran das im Speziellen jetzt liegt. Also wie gesagt, die würde ich sagen, dass halt Berlin auch sehr stark daran interessiert ist, so an diesen Randsportarten. Also jetzt persönlich erlebt man es natürlich nicht so oft, dass man jetzt irgendwie, ich lese jetzt auch nicht jeden Tag Zeitung so und lese mir die Artikel über
über dich durch.
Über mich durch, ja.
Also es ist nicht so eine Wand, wo alle deine Artikel dran geheftet sind.
Nein, habe ich nicht. Nein, hast du nicht. Das ist eine gute Idee, vielleicht mache ich das. Ja. Nein, aber es ist schon cool, auch wenn man irgendwie auf so Veranstaltungen geht, die sind ja dann irgendwie einmal im Jahr, gibt es so Veranstaltungen vom LSB, vom Landessportbund Berlin. Das ist schon cool und da merkt man auch, dass da echt viel hintersteckt und dass da echt viele Leute Bock drauf haben auf diese auch kleineren Sportarten Berlin.
Mhm. Ihr steht jetzt ziemlich gut da mit dem BHC Herrn. Jetzt hau mal.
In der Bundesliga meinst du, ja?
Ja, klar. Jetzt hau mal das Ziel für die Saison raus.
Das Ziel für die Saison
ist natürlich, anders,
Deutscher Meister zu werden.
Okay.
Ja. Jetzt habe ich es schon gesagt.
Jetzt hast du es schon gesagt. Jetzt wollte ich sowas machen wie: Jetzt mal dir mal deine Traumwelt in einem Jahr mit dem BHC. Aber jetzt hast du es ja schon rausgehauen.
In einem Jahr sind wir ja schon in der neuen Saison. Nee, in einem Jahr haben wir gerade das Final Four in der Halle hinter uns.
Ja, ich wollte schon sagen, gar nichts mit Halle gesagt.
Ja, da haben wir schon zwei Titel.
Zwei Titel?
Oh. Ja. Nein, unser Saisonziel ist natürlich, Saisonziel ist halt immer so ein bisschen schwierig zu sagen, weil du halt auf der einen Seite sagst, okay, wir haben dieses Jahr ein Viertelfinale, dafür sollte es reichen.
Mhm.
Und wenn du da halt dann spielst du halt gegen, je nachdem auf welchem Platz du landest in deiner Gruppe, spielst du ja entweder gegen Mülheim, die wahrscheinlich Erster werden in einer anderen Gruppe, oder gegen einen der Hamburger. Und wenn du gegen einen Hamburger spielst, dann haben wir das Gefühl, dass wir eher als Favorit ins Spiel gehen. Und wenn du gegen Mülheim spielst, dann wird es halt schon schwierig. Aber wenn du halt in so ein Viertelfinale gehst, dann willst du das halt gewinnen. Und wenn du beim Final Four bist, dann willst du ja nicht im Halbfinale rausfliegen. Also deswegen ist dieses Saisonziel... Das wäre
geil, wenn irgendeiner zum Final Four fällt. Ja, ich würde gerne eine geile Turnierparty haben
am Samstagabend. Ja, Samstagabend ist schon geil immer. Ja.
Ey, wart ja echt knapp dran. Ich meine, beim letzten Final Four in Stuttgart in der Halle.
Ja, das war auch ein sehr skurriles Spiel, weil wir letztendlich auch gegen gegen Mülheim gewonnen haben, wo wir auch echt gut gespielt haben. Und das Finale, das wissen ja wahrscheinlich die meisten nicht, da haben ja bei Rot-Weiß, ich weiß nicht, 5 Berliner mitgespielt. Also das war echt, also es war halt so lustig, weil wir am Abend vorher, am Samstagabend, saßen wir halt mit Thies auf dem Hotelzimmer zusammen. So. Also ein paar von unseren Jungs mit Thies auf dem Hotelzimmer, und dann meinten wir so, ey, yo, morgen ist einer von uns Deutscher Meister. So. Das ist irgendwie total lustig. Und dann war man halt so, okay, wenn wir jetzt gewinnen, dann ist es halt überragend, dann haben wir den Deutschen Meistertitel, aber wenn wir verlieren, dann ist Thies halt Deutscher Meister. So. Da hat der seinen ersten Erfolg bei Rot-Weiß geholt. So. Deswegen, es war jetzt irgendwie so, auf der einen Seite Win-Win irgendwie, auf der anderen Seite war es halt total schade, weil BHC seit 2012 endlich mal wieder im Finale stand. Und dass es dann an einem Tor hapert, das war natürlich kacke so. Gerade weil halt so viele Jungs beim BHC halt irgendwie, weil der BHC ja auch so ein anderer Verein ist halt wie ganz viele andere Mannschaften in der Bundesliga, weil halt irgendwie auch kaum Geld im Verein fließt und dass kaum Spieler irgendwie was dafür bekommen, und das ist halt wirklich noch so richtig, ja, wir haben uns immer so ein bisschen als Schulhockeymannschaft verglichen.
Hättest du jetzt gesagt, so das gallische Dorf gegen die Römer oder sowas? Okay, aber Schulhockey finde ich auch einen geilen Vergleich.
Ja, als wir in Stuttgart angekommen sind beim Final Four in der Halle, dann war so, hatten wir dieses Abschlusstraining am Freitagabend und alle sind da rumgelaufen wie Falschgeld. Und dann wollten wir noch so ein Trainingsspiel machen, und dann hat irgendjemand gesagt, ja, wir haben jetzt nur wir können jetzt nur in Trikots spielen. Und dann meinten wir können jetzt hier nicht in Trikots spielen. Das können wir nicht machen. Und da haben wir uns wirklich gefühlt wie so eine Schulhockey-Mannschaft, weißt du? Die gerade zur Uni-Meisterschaft gefahren ist.
Ich finde den Vergleich Schulhockey-Mannschaft finde ich überragend. Der ist überragend.
Ja, und dann dachtest du so im Finale, ey, hier sind echt ein paar Jungs dabei, die hätten das so verdient, Deutscher Meister zu werden. Weil die halt irgendwie so lange schon Bundesliga spielen und Hockey spielen, aber halt irgendwie nie so richtig Nationalmannschaft gespielt haben, irgendwie was richtig Großes erreicht haben. Und für die Jungs, da hätte ich mich so unendlich gefreut. Deswegen, das war echt schon schade so.
Klopfen wir auf Holz und hoffen, dass nächste Hallensaison auf jeden Fall gespielt wird und auch ihr eure Chance habt. Nochmal.
Genau.
Ne? Das ist doch gut.
Auf jeden Fall.
Wir haben ja auf Instagram einen Aufruf gestartet. Stellt eure Fragen an Paul Dösch. Und,
hat da jemand geantwortet?
Was soll das denn heißen? Also wir haben bei Hockeyliga, wir sind im Wachsen mit den Followerzahlen. Vielleicht machst du dann...
Ja, ich weiß ja nicht,
weißt du was?
Wie viele Leute Interesse daran haben, mir eine Frage zu stellen.
Ich glaube schon ein paar. Du kannst ja aber auch für die Folge dann ganz viel Werbung auf deinem Instagram-Account machen.
Mache ich. Ich bin sehr aktiv auf meinem Instagram-Account.
Vielleicht machst du ihn dann öffentlich, damit ihr die ganzen...
Ja, mal gucken. Ja, das ist schon eine Auswahl, die ich da treffe.
aber es fragt tatsächlich jemand.
Tatsächlich?
Ja, breit.
Ja, siehst du, jetzt hast du dich verraten.
Breithauptstadt Susanne, was ist dein nächstes persönliches Ziel nach der tollen Hallen-EM in Berlin?
Nächstes persönliches Ziel. Würde ich jetzt mal sagen, ist es mit einem BHC in der Bundesliga einen für uns angemessenen Platz zu ergattern. Ansonsten ist es halt so, mir war relativ früh klar, dass es Richtung Tokio ziemlich, ziemlich eng wird. Und habe mir da jetzt auch keine große Chance ausgemalt. Deine Mutter hatte ich ja schon in Tokio gesehen. Bis auf meine Mutter dachten das wahrscheinlich die meisten. Aber ansonsten, keine Ahnung. So.
Und die ganze Waldorfschule, die jetzt vielleicht deine Mutter
gesagt hat. Die ganze Community, die meine Mutter Bescheid gesagt hat. keine Ahnung, ich glaube, nächstes Jahr ist zum Beispiel wieder, zum Beispiel nächstes Jahr im Frühjahr, irgendwie im Januar oder Februar, ist halt zum Beispiel wieder eine Hallen-WM. Und allein das ist schon wieder so geil. Also auf sowas würde ich mich halt wieder voll freuen.
Es ist ja Hallen-EM auch im Januar in Hamburg.
Ja, stimmt.
Ja. Und dann spielen wir sogar.
Dass beides ist?
Wir spielen sogar gegeneinander. Also ich mit der Schweiz. Also jetzt
nicht, ja, was heißt wir? Ich weiß ja gar nicht, ob ich da mitspielen darf.
Du Hallen-Experte.
Aber. Ja, das kann ich ja nicht entscheiden. Also ich würde voll gerne, weil es gibt ja auch viele, die dann im Endeffekt Hallenhockey für nicht so wichtig oder nicht so prestigereich erachten. Und ich finde das halt überragend, damit zu zocken. So.
Paris ist ja noch ein bisschen weg dann, 2022.
Genau, das wäre dann so langfristig gesehen eine Veranstaltung, wo ich gerne mitfahren würde. Und mal gucken, ob das in den nächsten Jahren halt irgendwie so in den Plan passt.
Schauen wir mal, ne?
Ja.
Dann wirst du nochmal eingeladen.
Sehr gut.
Die nächste Frage von iBims, cooler als du. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Instagram-Name. Mit wie vielen Jahren muss man mit Hockey anfangen, um so weit zu kommen wie du?
Ich glaube, das ist recht egal, wann man anfängt. Also zu spät, dann je später man anfängt, desto enger wird es natürlich. Aber das Ding ist halt, beim Hockey fangen die meisten halt schon so mit 7, 8 und noch jünger an. Es gibt halt, ich glaube, es gibt wenig richtig gute Hockeyspieler, die mit 15 erst beim Hockey angefangen haben. Aber ich glaube, es ist auch möglich. Tatsächlich, Pete Arnold, ich weiß das gar nicht genau, der hat auch lange im A-Kader gespielt. Ich glaube, der hat recht spät mit Hockey erst richtig angefangen. Der hat ganz lange richtig gut Tennis gespielt und auch sehr professionell und hat sich dann letztendlich recht spät erst so fürs Hockey entschieden. Ich glaube, da muss ich nochmal nachhaken. Aber der hat, ich glaube, keine Ahnung, mit 12, 13 erst so richtig Hockey gespielt. Und ansonsten kann man das natürlich immer schwer sagen. So. Aber die Basics, die lernen halt die meisten schon so im frühen Alter, würde ich sagen.
Oh. Letzte Frage von mir. Und zwar, die interessiert mich tatsächlich. Denn letzte Folge hatte ich mich so ein bisschen geoutet.
Jetzt mal eine, die dich interessiert. Ja.
Chapeau. Letzte Folge hatte ich mich geoutet als Helene Fischer Sympathisant. Jetzt muss ich mich leider auch noch outen. Oder was heißt leider, dass ich am Mittwoch Bachelor geguckt habe. Und bei einem Date, hast du auch geguckt?
Ich habe es gehört. Meine Freundin guckt das immer.
Okay.
Ich habe Champions League geguckt.
Ja.
Ich bin ein Mann.
Jo. Aber tatsächlich beim Date hat die eine Frau den Bachelor dann gefragt, was war dein letzter Fehlkauf? Und das würde mich jetzt tatsächlich auch mal bei dir interessieren.
Fehlkauf?
Ja.
Das ist doch von Gemischtes Hack. Das fragen wir
vielleicht, vielleicht hat sie Gemischtes Hack gehört.
Vielleicht ist sie ein Fan.
Vielleicht ist sie ein Hacki.
Ja, mein letzter Fehlkauf. Ich schaue mich mal um. Ich sitze ja gerade bei mir zu Hause. Fehlkauf.
Wow.
Ja, ich komme also so richtig schnell.
Wow.
Also so richtig. Was schießt dir denn in den Kopf? Was ist denn dein letzter Fehlkauf? Also
mein letzter Fehlkauf war auf jeden Fall ein iPad-Adapter für das HDMI-Kabel, den ich zweimal dann gekauft habe. Und beide Male hat er nicht funktioniert. Ich habe natürlich auch die Billig-Variation genommen auf Amazon. Das war ein bisschen.
Das sollte man nicht tun.
Und dann habe ich auch vergessen, ihn zurückzuschicken. Aber das ist was anderes.
Keine Ahnung, ich hab echt. Ich kaufe mir nicht so viel. Wenn ich mir Sachen kaufe, dann informiere ich mich da auch sehr gut dann.
Wow, sehr gut.
Es tut mir leid,
Paul, du hast ein super Bild von dir.
Ich habe mir ein paar Pflanzen gekauft, die ich dann wegschmeiße, aber das lag wahrscheinlich daran, wie ich die behandelt habe, die Pflanzen. Dass die dann weg mussten. Das lag wahrscheinlich nicht an den Pflanzen. Also da kann ich jetzt auch die Schuld nicht von mir abweisen.
Ja. Weißt du was? Du hast die Zuhörer, die sind wahrscheinlich jetzt noch mehr begeistert von dir. Weil du dich
vielleicht so keinen Fehlkauf getätigt
genau,
hast.
Weil du einfach so toll bist. vielen Dank. Wirklich. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Mir hat es auch einen Riesenspaß gemacht. Ich habe das ja noch nie gemacht. Und es ist sehr lustig.
So ein Podcast auch, ne?
Amüsant.
Nee. Ja. Steckt dir als Ziel Paris 24? Oder nehmen wir aus dem Olympischen Dorf, nehmen wir nochmal auf.
Sehr gut.
Das ist doch ein weit.
Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schneiden. mal gucken, was am Ende noch drin bleibt.
Hier wird nichts gekürzt.
Ich freue mich,
hier wird nichts geschnitten.
Wann kommt das denn raus? Oder wann kann man das denn hören?
Ja, werden wir dann merken. Ich denke mal so nächste Woche.
Ach geil, okay, das geht ja fix. Hm? Ja geil, dann freue ich mich.
Dann,
ich mag das ja eigentlich nicht, meine eigene Stimme zu hören. Ich muss mal gucken, ob ich mir das dann anhöre.
Weißt du. Dann auf jeden Fall alles Gute. Bleib da draußen gesund. Und
ich bedanke mich.
Ja.
Bleib auch gesund.
Bis bald. Ciao.
Bis dann. Tschüss.